Wieder Winter. Jingle Bells klingeln aus Lautsprit. Es ist neblig, spärlich schweben weißliche Fetzen vom Himmel. Nina hat sich an einem hervorstehenden Draht am Adventskranz gestochen. Sie leckt den prallen kleinen Blutstropfen vom Finger und lächelt. Den Kranz vor sich hertragend wie eine Trophäe, stapft sie mit wehendem Rock zum Musikgeschäft und rempelt Roland. Bunte Reiseprospekte flattern ihm aus den Händen, fluchend fischt er sie zusammen zwischen eiligen und feuchten Stiefeln von anderen Einkaufenden. Seit seiner Scheidung vor einem Jahr wartet er, dass es ihm besser geht. Im Affekt kauft er sich einen Adventskranz. Jolanda knallt hastig die Autotür zu. Ihr Kranz liegt schon neben den anderen Einkäufen auf dem Rücksitz und eilt zurück in den Supermarkt hinein, dem Mädchen nach mit dem schwarzen Rock, den schwarzen Haaren, den hochgeschnürten Fliegerstiefeln, dem Adventskranz in den Armen. Jan nimmt die Rolltreppe hinunter zur Do-it-yourself-Abteilung, selbst die ist weihnachtlich geschmückt, hol's der Teufel, aber hinten, bei den Brettern und Schrauben und Nägeln hoffentlich nicht. Nina parkiert ihren Kranz vor einem verschwitzten Verkäufer und fragt aufgeregt nach Kassetten mit Weihnachtsgesängen. Roland, schon daheim, wundert sich ein wenig über seinen Kauf. Schnell zügelt er Handbücher und Diskettenstapel vom Tisch auf den Boden und pflanzt kurzerhand Prospekte und Kranz neben den Drucker. Jolanda lehnt an der Eingangstür des Musikgeschäfts und beobachtet Nina, schlenkert nervös ihren Autoschlüssel. Ihre kleine Tochter wartet auf sie bei der Oma. Roland wärmt sich am elektronischen Feuer seines PCs, ein Glas Whisky steht zwischen Tastatur und Maus. Jan taucht auf aus den Tiefen der Handwerkerabteilung, beladen mit Brettern, einem Sack voll Nägeln, Schrauben, einem neuen Lötkolben, ein paar Dosen mit Leim und Farben, schwarz, weiß und rot und Pinseln. Und Kerzen. Beinahe all sein letztes Geld ist dabei draufgegangen. Über der Stadt liegt eine Glocke aus Nebel, Lichterschwaden torkeln empor zum finsteren Firmament, fröhlich klingen Motoren, jäm, jäm, und kreuzen Mengen in engen Gassen und Straßen, tönen Kirchengeläut, Münzengeklimper, Heilsarmeesänge, quengelnde Kinderstimmen und hysterisierende Lautsprecheransagen durcheinander.
Professor Dr. Mario Andreotti, ich begrüße euch ganz herzlich hier auf Radio Rotto. Ihr seid im Oberwallis schon ein paar Mal reden, aber jetzt seid ihr gerade gestern Abend in Brig und habt da über ein Thema geredet, das mit der Religion zu tun hat. Ich will dir vielleicht gerade mal kurz vorstellen. Ihr kommt aus dem Tessin und die jetzt aber in St. Gallen wohnen. Ihr dürft unterrichten an der Universität in St. Gallen und zwar dürft ihr da neuere deutsche Literatur lehren. Ihr selber habt zwei ganz grosse Standardwerke geschrieben, nämlich die Struktur der modernen Literatur als UTB-Taschenbuch, was jetzt gerade in dritter Auflage rauskommt. Ihr habt euch noch ein zweites Werk geschrieben, euch als UTB-Taschenbuch, nämlich traditionelles und modernes Drama. Die zwei Werke haben euch ziemlich bekannt gemacht. Ihr seid euch sonst noch überall engagiert. Ihr dürft an der Universität Zürich ein Kolloquium feiern. Ihr dürft noch am Gymnasium als Hauptlehrer gelegentlich wirken. Und vor allem dürft ihr jetzt heute Forschung machen. Und eben das Forschungsgebiet heisst Textsemiotik. Das ist ein schreckliches Wort, Herr Professor Andreotti. Was müssen wir sich darunter vorstellen?
Ja, und Textsemiotik muss man sich Folgendes vorstellen. Semiotik, wenn man das übersetzt, würde das Zeichentheorie oder Zeichenlehre heissen. Semiotik geht von einer Grundannahme aus, nämlich von der Annahme, dass unsere ganze Welt, unsere ganze Wirklichkeit aus Zeichen besteht, dass alles, was wir machen, immer zeichenhaft ist, dass wir Bedeutungen einander übermitteln. Semiotik versucht jetzt zu zeigen, wie sonnige Zeichen entstehen, wie Bedeutungen entstehen, wie man Zeichen interpretiert und wie man selbstverständlich auch über Zeichen das Verhalten von anderen lenken, sogar manipulieren kann. Textsemiotik bezieht die Zeichenlehre einfach auf Text, vor allem natürlich auf literarische Text. Es wird dann zu einer neuen literarischen Interpretationsmethode, wo wir eben, wie ich bereits gesagt habe, Textsemiotik heissen.
Das ist sicher ein interessantes Gebiet, aber wir wollen hier nicht näher darauf eingehen, sondern kommen jetzt so vielleicht gerade mal zum Begriff moderne Literatur. Was ist eigentlich moderne Literatur so gesehen?
Wenn man über moderne Literatur möchte reden, dann muss man zuerst sagen, was traditionelle Literatur ist. Traditionelle Literatur ist durch drei Prinzipien bestimmt. Bevor ich die drei Prinzipien nenne, muss ich vielleicht noch ganz klar sagen, traditionelle Literatur und ältere Literatur ist nicht einfach das Gleiche. Nicht alles, was im 20. Jahrhundert geschrieben wurde, ist schon modern, nur weil es eben in unserem Jahrhundert geschrieben wurde. Traditionell und modern, das sind sogenannte Strukturbegriffe. Darum habe ich auch das Buch betitelt «Die Struktur der modernen Literatur». Das heisst, sie sagen etwas über das Wesen von Text. Und das Wesen von diesen Texten, da tut sich durch drei Prinzipien, wie ich bereits gesagt habe, festlegen lassen. Traditionelle Literatur ist eine Literatur, die immer in irgendeiner Form einen Held zeigt. Das kann der Dramaheld sein, das kann der Held in einem Roman sein, das kann in einem Gedicht die Dominanz eines lyrischen Ich sein, dass sich also ein Ich direkt ausspricht. Ein zweites Prinzip der traditionellen Literatur wäre das Prinzip, dass ich immer eine geschlossene Wirklichkeit habe. Eine Wirklichkeit, die als Einheit erscheint, die ich sprachlich auch abbilden kann. Es ist also der Glaube dahinter, dass man sprachlich die Welt abbilden kann, wiedergeben kann und dass die Literatur eben die Wiedergabe von einer solchen Welt ist. Und das dritte ist vielleicht das schwierigste Prinzip, ich tue es ganz kurz erklären, das sogenannte Vermittlungsprinzip. Was heisst das? Wir Menschen denken immer in Gegensätze denken, haben aber eine Grundtendenz, den Gegensatz immer wieder aufzulösen, zu harmonisieren. Das ist einfach ein Grundbedürfnis, das der Mensch offensichtlich hat, seit es ihn gibt. Und wir lösen die Gegensätze auch da auf, wenn sie in Wirklichkeit gar nicht aufgelöst werden können. Und traditionelle Literatur besteht gerade darin, dass sie zuerst einmal Gegensätze aufbaut, zum Beispiel der Gegensatz Tod versus Leben, und im Verlauf vom literarischen Text, also vom Ablauf der Handlung, der Gegensatz immer mehr einander annähert und am Schluss auflöst, sodass es dann eben nicht mehr heisst Tod versus Leben, sondern Tod und Leben. Moderne Text bestehen nun gerade darin, dass diese drei Prinzipien fehlen. Wir haben keinen Held mehr. Oder der Held, wenn er erscheint, wird nur noch parodistisch gezeigt. Die Wirklichkeit erscheint als eine aufgelöste Wirklichkeit, die ich sprachlich nicht mehr abbilden kann. Darum lässt sich moderne Welt auch fast nicht mehr in der modernen Literatur erzählen. Und das Dritte, das Vermittlungsprinzip fehlt. Der Grundgegensatz, mit dem der Text angefangen hat, zum Beispiel ein Drama, wird bis zum Schluss durchgehebt, er wird am Schluss sogar verstärkt, sodass es eben zu dieser harmonisierenden Auflösung nicht mehr kommt.
Ist auch das so, dass zum Beispiel unter den Helden, nehmen wir jetzt so das Drama vom Schiller Wilhelm Tell, wäre jetzt das ein traditionelles Drama?
Jawohl, das wäre ein traditionelles Drama. Und zwar würden wir alle drei Prinzipien da sehen, wenn ich das kurz sagen darf. Das erste Prinzip, eben das Prinzip vom Held, der Titel vom Drama vom Schiller sagt schon, Wilhelm Tell. Wilhelm Tell trifft auf eine sogenannte Mangelsituation, nämlich auf den Unterdruck der Habsburger, Unterdruck der Waldstädte. Und sein ganzes Programm, das, was er eigentlich leisten muss bis zum Schluss, besteht aus nichts anderem als Mechanismen zu entwickeln, um die Waldstädte aus der Situation von der Unterdrückung in die Situation von der Freiheit zu führen. Und wie Sie wissen, klingt Ihnen das am Schluss auch, und das ist ja das Interessante, das Drama beginnt mit der Nennung vom Held und endet wieder damit, dass der Wilhelm Tell als der grosse Erlöser dasteht. Man könnte natürlich dann auch weiter zeigen, dass das eine Wirklichkeit ist, dass Schiller die Fiktion erhebt, dass das tatsächlich ein historisches Ereignis ist, das abgelaufen ist, obwohl wir ja all wissen, einigermaßen sicher historisch wissen, dass die Figur von Wilhelm Tell in dieser Form mindestens nicht gegeben hat. Und als letztes noch, das Drama beginnt mit dem Gegensatz Tod versus Leben. Tod heisst hier, im Begriff Tod ist hier die Unterdrückung zusammengefasst. Und am Schluss führt das zur Auflösung, das heisst, der Gegensatz Unterdrückung versus Freiheit, Tod versus Leben besteht nicht mehr, indem eben das Land befreit ist. Alle drei Prinzipien von traditioneller Dichtung, die ich vorhin genannt habe, sind hier bestens erfüllt. Wilhelm Tell ist geradezu bilderbuchartig ein typisch traditionelles Drama.
Die Auflesung von Gegensatz, ist das nicht ungefähr das, was man dialektische Methoden nennt, was zum Beispiel auch der Philosoph Hegel hatte oder was eigentlich auch von der marxistischen Philosophie zum Teil und von der marxistischen Geschichtslehre übernommen ist. Ist das nicht ungefähr das Gleiche?
Doch, Herr Dr. Grichting, das kann man tatsächlich so sagen. Der Hegel, wo er ja das Dialektikprinzip, der Begriff stammt ja nicht vom Hegel, aber der Hegel hat ihn übernommen, eingeführt hat in sein Denken, hat ja eine Grundüberlegung gemacht, wo eigentlich allgemein menschlich ist. Er hat etwas entdeckt, wonach unser Denken funktioniert. Unser Denken, ich habe es vorhin bereits angetönt, geht ja immer von Gegensätzen aus. Und die Gegensätze werden auf eine Höhepunkt gebracht, wo sie dann dialektisch umschlägen in Gegenpol. Denn, das ist das, was der Hegel als Übergang von der These in die Antithese genannt hat. Und der zweite Umschlag führt dann nachher zur Synthese, das heisst eben zum Ausgleich zwischen These und Antithese, zu einer neuen Harmonie. Man könnte das durchaus, darf ich das vielleicht noch mit einem ganz kleinen Beispiel bringen, zuerst ein historisches Beispiel. Man kann feststellen, dass wir einerseits als These das Mittelalter haben, als Antithese die Renaissance, der Humanismus im 16. Jahrhundert. Und wir können feststellen, dass der Barock vom 17. Jahrhundert ziemlich genau die Synthese von diesen beiden Epochen ist. Also wichtig ist immer wieder das Bestreben in der Dialektik, die beiden Gegensätze in einem harmonisierenden Prinzip auf einer höheren Ebene aufzulösen. Genau das Gleiche, Sie haben vorhin Herr Dr. Grichting den Karl Marx angesprochen. Auch er war der Meinung, dass je nach Veränderung der sogenannten Produktionsmittel neue Gesellschaftsformen entstehen. Zuerst der Feudalismus, dann eben der Kapitalismus. Und das dann als Endform, so hat Karl Marx geglaubt, als Synthese von der gesamten historischen Entwicklung der Kommunismus dasteht. Marx hat nur einen kleinen Denkfehler gemacht, wenn die Dialektik natürlich fortgesetzt werden muss, müsste eigentlich aus dem Kommunismus eine neue Geschichtsform wieder entstehen. Aber Marx ist davon ausgegangen, dass der Kommunismus ja bekanntlich die letzte historische Form von Gesellschaft ist.
Und da hat er nicht gerade immer recht gehabt. Jetzt, Herr Professor Andreotti, also moderne Literatur verzichtet auf solche Harmonisierung, wie er dem gesagt hat. Und auf der anderen Seite kommen keine Helden vor, habe ich das richtig so verstanden? Und ich glaube, die Vermittlung in dem Sinn, der Ausgleich wird auch nicht stattfinden. Die Welt ist nicht immer voll beschreibbar, ist das richtig?
Jawohl, man muss die zwei Prinzipien zuerst einmal trennen. Das erste Mal, Tradition möchte einfach auflösen. Sie macht genau das Gleiche, wenn ich nur mal ein Beispiel bringen darf, wie der Musik. In der Musik haben wir einen unheimlichen Drang, alles auf einen Grundton hin aufzulösen. Oder man könnte in der Malerei kann man feststellen, dass man alles von einer Zentralperspektive aus sehen. Das ist im Prinzip das traditionelle Prinzip. Wir versuchen, von einer Einheit auszudenken und auf die Einheit zurückzukehren. Und genau das macht Moderne nicht mehr. Schauen Sie sich einmal eine moderne Malerei seit Paul Cézanne an, dann werden Sie feststellen, dass Sie keinen Fluchtpunkt haben. Nennt Sie einen Arnold Schönberg moderne Musik, also Zwölftonmusik, dann werden Sie feststellen, dass die drei Klänge nicht mehr aufgelöst werden. Und genau das macht moderne Literatur, indem sie die Gegensätze in der Schwebe bis zum Schluss behaltet, indem etwa beispielsweise ein Bertolt Brecht im «Guten Menschen von Sezuan» am Schluss sogar die Lösung nicht anbietet, sondern in dem Satz «Liebes Publikum, such dir selbst den Schluss, es muss ein guter sein, muss» die Lösung sogar an die Zuschauer delegiert und ihm sagt «Ich habe keine Lösung, bitte such dir du dir selber». Das ist typisch für die Moderne.
Und darüber wollen wir jetzt im Zusammenhang mit dem Glauben nachher im zweiten Block miteinander reden. Zuerst einmal kehren wir jetzt «Espresso» von Frédéric Chopin. Herr Professor Mario Andreotti, ihr habt gestern, wie wir vorher gesagt haben, einen Vortrag gehalten in Brieg. Und zwar habt ihr die Prinzipien, die jetzt ihr da gerade vorher im ersten Block mir erzählt habt, habt ihr ein bisschen so vom Glauben her oder in Bezug auf den Glauben weiter uns geschafft. Was habt ihr denn Leute gestern Abend im Alfred-Grünwald-Saal auf der Währung gesagt?
Herr Dr. Grichting, es ist um zwei Sachen grundsätzlich gegangen. Die erste Sache um die Tatsache, dass zwischen Literatur und Glauben, vor allem zwischen moderner Literatur und christlichem Glauben, eine Kluft besteht. Ich habe versucht zu zeigen, wie es zu dieser Kluft, zu dieser Diskrepanz gekommen ist. Und das Zweite in diesem Vortrag hat natürlich sollen zeigen, ob, wie es heute gelingen könnte, eine christliche Dichtung zu schreiben, die eben die Kluft überwindet, wo ein modernes Weltbild mit christlicher Überzeugung durchaus verknüpfen kann. Im ersten Teil, wenn ich ganz, ganz kurz darf zusammenfassen, habe ich einmal versucht zu zeigen, dass der Gegensatz zwischen Literatur und Glauben ein neuerer Gegensatz ist, dass der nicht immer bestanden hat, dass zum Beispiel im Mittelalter die Literatur die Funktion hatte, Glaubensverkündigung zu sein, dass die Funktion bis über den Barock raus eigentlich gültig war, dass sich dann aber andererseits seit der Renaissance, seit dem Humanismus und dann natürlich verstärkt seit der Aufklärung im 18. Jahrhundert zunehmend Literatur auf ein Eisfeld begangen hat, weil sie sich gesagt hat, das Christentum zeigt nur eine spekulative Wirklichkeit, eine Wirklichkeit, die uns eigentlich nicht umgibt, die wir immer nur im Glauben müssen erfassen müssen, während wir in der dichtigen Liter eine Wirklichkeit zeigen sollen, wo der Mensch wirklich im Hier und Jetzt bedrängt. Und da das Christentum auf die Wirklichkeitsfragen, auf die bedrängenden Fragen, die der Mensch in der Wirklichkeit hat, zum Beispiel Fragen von seiner sozialen Stellung, Fragen von seinen wirtschaftlichen Möglichkeiten, Fragen von seiner Abhängigkeit überhaupt in der Gesellschaft, Fragen auch, die in Bereiche tiefe Psychologie gehen und so weiter, das Christentum, Theologie, auf diese Fragen keine oder zumindest nur eine ungenügende Antwort können geben, hat sich eben die Literatur zunehmend von dem christlichen Weltbild wegentwickelt. Und wir müssen leider sagen, dass es sich im 19. und dann vor allem natürlich im 20. Jahrhundert sogar dem Christentum entgegengestellt hat. Entgegengestellt, weil sie davon ausgegangen hat, dass das Christentum eine Problematik Welt- und Menschenbild hat, dass das Christentum von einem Weltbild ausgeht, das in sich als göttliches Abbild natürlich harmonisch ist, wo also die Welt gleichsam Abbild Gottes ist, wo der Mensch Krone der Schöpfung ist und als Krone der Schöpfung natürlich in seiner Einzigartigkeit und in seiner Würde dasteht, wo der Mensch als festes Wesen in sich gilt, geschlossene Einheit, in sich wieder harmonisch ist. All diese Vorstellungen, die das Christentum in einer sehr langen Tradition über vor allem über eine humanistische Tradition ausgebildet hat, werden heute in der Moderne in Frage gestellt. Der moderne Mensch hat Mühe mit der Vorstellung, dass die Welt an sich schon eine sinnvolle Welt muss sein. Er hat zu stark müssen merken, wie viel Unsinn auf dieser Welt gemacht wird, wie viel ungereimt das da ist, das er nicht erklären kann und das er nicht einfach auf irgendeinen transzendentalen Gott zurückführen kann. Er hat auch müssen feststellen, dass der Mensch in unheimlicher Abhängigkeit ist, dass der Mensch zum Massenmensch geworden ist, wo alles andere als Einzigartigkeit und Würde ausstrahlt, wenn man bedenkt, was sich die Menschheit im 20. Jahrhundert Stichwort Nationalsozialismus als kleines Stichwort geleistet hat, dann haben wir mit Begriff von Würde des Menschen sehr Mühe. Und schließlich hat uns auch die Tiefenpsychologie sehr schön zeigen können, dass der Mensch in sich gegensätzlich ist, dass er nicht eine Einheit ist, dass Macht und Angst, Lebenstrieb und Todestrieb, der Drang, sich zu rächen und der Drang, zu helfen, nebeneinander unaufgelöst stehen, dass der Mensch in sich ein Bündel von Gegensätzen, von Antinomien ist. Der Gegensatz zwischen dem entstehenden modernen Weltbild und dem überkommenen christlichen Weltbild, der man nicht hätte überbrücken können, hat letztlich auch zum Gegensatz zwischen christlicher Literatur und moderner Literatur, zwischen christlichem Glauben und modernem Daseinsverständnis geführt. Und es wird jetzt die Frage sein, natürlich von einer künftigen Literaturauffassung, wie es gelingt, im Christentum ein Weltbild gleichsam herauszuformen, wo sich der Moderne annähert. Das heisst, wie gelingt es dem Christentum, diese Botschaft neu zu formulieren, sodass sie im modernen Weltverständnis stärker entspricht, eine Sprache zu sprechen. Wir haben gestern vor allem auch über Sprachprobleme geredet, wo der moderne Mensch versteht, wo Gott nicht einfach ein Schiffer ist, ein gesicherter dogmatischer Besitz, wo auch die Problematik von der Existenz Gottes, von der Ungesichertheit von menschlicher Existenz und so weiter sichtbar wird. Das alles sind Aufträge, die das Christentum hat, wenn es will, in einer modernen Literatur, angesichts auch von einer modernen Welt, angesichts von einer modernen Literatur weiterhin bestehen.
Herr Professor Andreotti, haben denn die modernen Dichter eben mit Christus als Held Problem gehabt? Ich meine, wenn man so die Bibel liest, das Neue Testament, da ist Christus doch wirklich ein Held?
Sie haben, Herr Dr. Grichting, nicht mit Christus in der Bibel, mit dem Jesus von der Bibel Problem gehabt, sondern mit dem Christus, wie in der Kirche verkündet. Und das ist nicht ganz das Gleiche. Wenn wir zurückschauen in die Bibel, ins Neue Testament, dann stellen wir fest, dass Christus alles andere erscheint als traditioneller Held. Zwar ist er Erlöser, gibt er sich als Erlöser und leistet die Erlösung am Kreuz auch, aber wir stellen fest, wie verfremdet der Jesus auftritt. Er tut so ziemlich all das, was die Leute nicht erwarten von ihm. Darf ich ein, zwei Beispiele geben? Die Juden erwarten der Messias und verstehen den Begriff Messias nicht religiös, sondern politisch. Die wollen jemanden haben, wo Israel von den Römern befreit. Er kommt und leistet die Befreiung genau nicht. Er sagt, ich bin nicht aus diesem Grund gekommen, oder noch deutlicher, klarer, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Oder die Juden erinnern sich Beispiel an König David, an Salomon, also König ein Jahr 1000 vor Christus um. Und erwartet natürlich Christus auch wieder so, dass er als der grosse König in den Tempel einzieht. Und Christus kommt, wir feiern es jetzt dann grad wieder in den Weihnachten, kommt praktisch als armes Kind, als armer Teufel auf die Welt, verachtet. Man merkt es nicht einmal, dass er da ist. Es ist ein kleines, armseliges Häufchen, was merkt. Und es geht wahnsinnig lang, bis dann die Gemeinde wächst. Es ist einfach interessant gewesen, dass Christus selber, so wie er sich gibt, einem modernen Denken viel näher steht als das, was die Kirche, und zwar, wenn ich von Kirche rede, meine ich im Prinzip alle Konfessionen, daraus gemacht hat. Die Kirche hat meines Erachtens all die Ecken und Kanten, wo der Jesus hat in der Bibel, abgeschliffen, und am Schluss ist nur noch der grosse Erlöser, der Gottmensch, geblieben, wobei man immer die menschliche Seite von Christus auch noch wegdividiert hat, weil ihm die nicht recht gepasst hat. Er könnte ja allzu menschlich sein, wenn er da jemanden liebt und wenn er Tränen vergüsst, weil jemand gestorben ist und so weiter. Am Schluss ist einfach der thronende Christus als Pantokrator geblieben. Mit anderen Worten, man muss einfach von der Moderne aus feststellen, dass das Christusbild von der Kirche und das Jesusbild vom Neuen Testament nicht übereinstimmt. Und man muss sogar sagen, dass aus der Forderung, wie sie zum Beispiel Bertolt Brecht als Marxist gestellt hat, festhalten, das Christentum müsste wieder auf die biblische Aussage von Jesus gehen, müsste mehr der Mensch betonen mit seinen Ecken und Kanten und weniger der grosse Pantokrator, als der er in dem Raum der Kirche gemacht worden ist.
Ein anderer Punkt, Herr Professor Andreotti, ist sehr wahrscheinlich die geschlossene Weltanschauung, die das Christentum hat. Es gibt irgendwie kein unlösbares Problem im christlichen fehlt, oder? Wenn einer krank wird, dann sagt er, ja, das muss ich tragen, weil der liebe Gott mir die Krankheit hat geschickt. Es gibt eine geschlossene Lösung für alle Probleme. Hat das der moderne Dichter auch noch Schwierigkeiten gemacht?
Da hat der moderne Autor grosse Schwierigkeiten. Das christliche Weltbild, ich habe es gestern im Vortrag gesagt, ist ein sogenanntes entbezogenes, ein zielorientiertes oder eben mit einem griechischen Ausdruck ein teleologisches Weltbild. Das heisst, Sie haben es jetzt, Herr Dr. Grichting, selber an einem sehr schönen Beispiel gezeigt, es wird alles vom Ende aus angeschaut. Und alles vom Ende, das heisst zum Beispiel vom Tod, als der Vollendung vom menschlichen Leben aus, erscheint dann alles, was der Mensch gemacht hat, selbst das Negativste, selbst Not, selbst Leiden, erscheint dann plötzlich als positiv, als Gott gewollt. Der Herrgott hat das ja schon geplant. Das muss ich jetzt einfach durchstehen, weil das, wie bereits gesagt, eben im Plan Gottes steht. Das setzt eine Welt voraus, wo in sich sinnvoll ist, in sich gefügt ist. Und Herr Dr. Grichting, Sie haben sich bereits dahingehend ausgedrückt, wo in sich keine Geheimnis hat, keine Ecke hat, die nicht klar ausblendbar ist. Das Christentum kommt mir manchmal vor. Wenn ich Christentum sage, meine ich natürlich jetzt das traditionelle Christentum. Das, was ich sage, gilt nicht für alle Theologen. Das möchte ich ganz deutlich sagen. Wie jemand, wo mit einer Lampe in einem Raum ist, einem dunklen Raum, und mit dieser Lampe jeden Ecke ableuchten kann und genau weiss, wo was ist und genau alles von einer Sinnmitte aus deuten kann. Ich muss noch einmal darauf hinweisen, die menschliche Erfahrung, die wir alle machen, ich möchte es nachher noch einmal ein Beispiel zeigen, ist einfach eine andere. Ich meine, tun wir doch einmal das teleologische Weltprinzip anwenden und fragen wir doch einmal nach den Gräuel vom Nationalsozialismus. Um Ihnen einfach ein Beispiel zu sagen. Ja, wer von uns Christen würde behaupten, dass das, was in 12 Jahren Nationalsozialismus an grauenvollem passiert ist, 12 Millionen Menschen in irgendeiner Form vernichtet, als Plan Gottes kann dastehen. Nur weil man das irgendwo in ein Weltgebäude integrieren muss, letztlich eigentlich Gott gewollt war oder vom Herrgott möglich mindestens zugelassen worden ist, da überkommen wir doch einfach Mühe. Da müssen wir doch einfach feststellen, vielleicht sogar ganz bescheiden werden und sagen, hier verstümmen und einfach nicht mehr, welche Prinzipien funktionierten. Hier verstümmen nicht mehr, wer eigentlich der Gott ist. Hier handelt es sich nicht mehr um einen Gott, wo wir einfach sagen können, der ist da und den können wir dogmatisch mit ein paar Glaubenssätzen erfassen. Hier haben wir es mit einem verborgenen, mit einem geheimnisvollen Gott zu tun, mit einem Deus Absconditus, wenn er übrigens das Judentum schon kennt hat, mit einem Gott, hinter der wir letztlich einfach nicht kennen. Und mir scheint, wenn ich den Gedanken noch beifüge, Tradition ist überheblich geworden. Überheblich eben deswegen, weil sie gemeint hat, wir haben ein einheitliches Weltbild, in dem man jeden Ecken ausleuchten kann. Der Mensch kann genau sagen, was jetzt der Herrgott will. Ich darf Ihnen nur ein Beispiel sagen. Ich habe kürzlich von jemandem gehört, der mir gesagt hat, er sei im Kloster deshalb, weil er den Willen Gottes erforschen will. Ich halte solche Überlegungen, auch wenn ich nicht persönlich da jetzt jemandem das unterstellen möchte, einfach als überheblich. Wir haben keinen Willen Gottes erforschen. Wir müssen als Menschen sehen, dass wir vom Transzendentalen, von all diesen Sachen weltweit getrennt sind. Moderne heisst es von da aus gesehen, einen Schritt zurückzutreten, zugestehen, dass wir letztlich die Sinnfrage dieser Welt nicht lösen können, dass wir als Menschen bescheiden werden müssen. Das ist der letzte Sinn von Moderne.
Selbstverständlich, Herr Professor Andreotti, ist das nicht nur ein Grund, bescheidener zu sein. Es ist auch für uns alle eine Provokation. Vielleicht reden wir dann nachher im letzten Block noch ein bisschen über die Provokation oder über das Missverständnis, wie ihr euren Vortrag habt angeschrieben. Wir hören jetzt noch ein Molto Vivace von Frédéric Chopin. Herr Professor Andreotti, das, was ihr mir gerade vorher gesagt habt, hat mich schon ein bisschen erschoppelt, sagen wir in Walliser Deutsch. Erschüttert, sagt man in St. Gallen sehr wahrscheinlich. Ist das eigentlich so zu verstehen, dass es eine christliche Literatur überhaupt nicht gibt?
Doch, Herr Dr. Grichting, es kann heute durchaus eine christliche Literatur geben. Ich darf vielleicht zuerst einmal sagen, es wäre natürlich falsch anzunehmen, es gäbe heute keine christlichen Autoren mehr. Es gibt natürlich eine christliche Literatur nach wie vor. Das Problem von dieser christlichen Literatur ist nur, sofern sie weiterhin einem tradierten Weltbild, einem geschlossenen Weltbild anhängt, also mit anderen Worten weiterhin von Voraussetzungen ausgeht, die die Moderne einfach überwunden hat. Insofern bleibt die Literatur natürlich provinziell und wird von der literarischen Öffentlichkeit, vor allem natürlich von der Literaturkritik, gar nicht wahrgenommen. Es ist interessant, dass wir heute jede Menge sogenannte grosser Autoren aufzählen können, aber dass es uns schwerfällt, auf Anhieb sogenannte christliche Dichter zu nennen, wirklich christliche Dichter, die über die eigene Region herausgewirkt haben, weil es eben offensichtlich noch nicht gelungen ist, Christentum und moderne Welt in eine Verbindung zu bringen.
Ihr habt vorher gesagt, dass es also doch möglich sei, unter gewissen Umständen, dass man eine christliche Dichtung oder eine christliche Literatur wieder hätte. Was wären das so für Möglichkeiten, die ihr da jetzt seht?
Es wäre eine dreifache Möglichkeit. Die erste Möglichkeit, die christliche Dichtung müsste von dem sogenannten teleologischen Weltbild wegkommen. Sie müsste, ich habe bereits vorher ein bisschen darauf hingewiesen, einfach das Eingeständnis machen, dass über Gott, über die Dinge des Jenseits, über Transzendenz und so weiter sprachlich so einfach nicht verfügen lässt, dass sie gegenüber dieser Welt, der Sinnfrage von dieser Welt, ich brauche das ominöse Wort jetzt noch einmal, wesentlich bescheidener würde. Das Zweite, wo müsste gezeigt werden, dass das tradierte Weltbild, das tradierte Menschenbild, der Mensch als Krone der Schöpfung, als in einzigartiger Würde stehend und so weiter, dass das Bild, ich habe schon mal gesagt, der Moderne einfach nicht entspricht. Das Christentum müsste aus seiner Sicht eben auch versuchen zu zeigen, in welchen Verstrickungen der Mensch denn eigentlich heute ist, in welchen Abhängigkeiten er ist. Sie müsste zeigen, wie kollektiviert der Mensch ist, wie wenig Autonomie er besitzt. Aber sie dürfte natürlich ruhig auch zeigen, was für Mechanismen heute nötig wären, um den Mensch aus dieser Abhängigkeit zu führen, um ihm eine gewisse Autonomie zurückzugeben. All diese Sachen wären natürlich Auftrag von einer christlichen Literatur. Und als Drittes habe ich bereits darauf hingewiesen, die christliche Literatur müsste auch die ganze Gegensätzlichkeit vom Mensch zeigen, müsste vielleicht sogar zeigen, dass das, was christliche Liebe ist, nichts anderes als der Gegensatz vielleicht von Angst ist, dass wir dann lieben, wenn wir eben in einer totalen Angst leben müssen. Sie müsste überhaupt nicht da sein, Angst, in der wir alle sind, Angst vor dem, was kommt, Angst vor dem, was uns vielleicht zustossen kann, und schließlich und als wichtigste Angst, die Angst auch vor der Tatsache, dass wir einmal nicht mehr bestimmt, vor der Frage, was passiert im Tod mit uns. Die Sachen dürften alle nicht so selbstverständlich sein. Sie müsste den Mensch viel mehr dort abholen, wo er mit seiner ganzen Daseinsproblematik, Daseinsangst, Daseinsnot ist, und müsste, ich wiederhole das, einfach nicht ein Weltbild geben, das von vornherein schon gesichert ist, wo schon alles ausgeleuchtet ist, wo man schon immer gewusst hat, was der Herrgott ist und was er genau von uns will. Sie müsste zeigen, dass sie über wesentliche Grundfragen vom menschlichen Leben auch keine definitive Antwort hat.
Ist denn aber eine solche Literatur, eine solche Weltanschauung nicht ein bisschen trostlos? Tötest der Mensch nicht ein bisschen da lassen, eben in seiner Angst? Kann das irgendwie noch etwas bieten, wenn man keinen Trost erfährt?
Herr Dr. Grichting, das ist ein Vorwurf, den man natürlich der Moderne immer macht. Trostlosigkeit, ich könnte die ganze Reihe hier vervollständigen. Moderne Literatur sei subversiv, moderne Literatur sei nihilistisch und schließlich noch gottlos. Das sind natürlich alles Vorwürfe, die von einem ganz bestimmten Weltbild auskommen. Ja, ich möchte einen Vergleich machen mit der Physik. Ich weiss nicht, was man einem Physiker sagen würde, wenn er beispielsweise zeigt, dass unsere, also ein Geophysiker, dass unsere Welt nicht ganz rund ist, sondern nur teilweise rund. Wir hätten eigentlich lieber eine Welt, die eine schöne runde Kugel ist, weil die ganz harmonisch ist. Aber die Welt sieht jetzt halt offensichtlich nicht so. Da gehen wir auch nicht an und gehen dem Physiker und sagen, du musst die Welt ganz rund erklären, nur weil das für uns einfach schöner zu hören ist. Wir müssen einfach vorsichtig sein damit, dass wir dauernd harmonisieren wollen, wo es nichts zu harmonisieren gibt. Dass wir dauernd eine Art Lebenslügen entwickeln wollen, weil uns das einfach irgendwo entgegenkommt, wenn wir ganz genau wissen, dass es in Wirklichkeit eben nicht so ist. Es ist, wenn ich das noch beifügen darf, ja ein Wesen von Literatur gewesen, von der traditionellen Literatur, dass sie immer versucht hat, ein Leben, das disharmonisch ist, wo in sich widersprüchlich ist, wo Ecken und Kanten hat, zu harmonisieren. Wie heisst doch bei Schiller so schön? Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst. Immer der Versuch, das, was eigentlich nicht harmonisch ist, das hat man immer gemerkt, zu harmonisieren, in Harmonie zu bringen, damit sich der Leser besser identifizieren kann und schließlich auch literarische Texte lieber lässt. Wenn es eine grosse Leistung von moderner Dichtung gibt, dann besteht sie ja gar darin, dass sie von dieser Harmonisierung wegkommt, dass sie versucht, Literatur und Leben wieder miteinander zu verbinden, Leben abzubilden, zu zeigen, so wie wir es Menschen tagtäglich erleben. Und jetzt kann man natürlich selber sagen, ob das trostlos ist. Müsste man nicht viel mehr sagen. Nein, das ist eine neue Art von Realismus. Das ist eine neue Art von wirklicher Sicht auf die Welt. Und wichtig ist, dass ja moderne Autoren nicht einfach dabei bleiben, dass die Welt irgendwie negativ ist, dass die Welt in sich disharmonisch ist, sondern ja immer wieder auch Möglichkeiten zeigen, wie der Mensch Disharmonie zwar nicht überwinden, aber bestehen. Dürrmatt hat immer wieder davon gesprochen, die Literatur muss zeigen, wie es einem Mensch gelingt, auch seine Lebensangst bestehen. Und die Literatur, um ein letztes Beispiel, muss ja zeigen, wie der Mensch abhängig ist, aber wenn er dadurch, dass er sich dessen bewusst ist, dass er von diesen gesellschaftlichen Verhältnissen vollkommen abhängig ist, einen Teil von seiner Autonomie eben wieder zurückbekommt. Es ist also nicht so, dass die moderne Literatur einfach in der vollkommenen Trostlosigkeit bleibt. Immer wird Ausblick geben, wie man die Welt bestuchen kann, wie man Angst bestuchen kann und wie man letztlich sogar zu einer gewissen beschränkten Autonomie zurückkehren kann, indem man eben gerade die eigene Unabhängigkeit von all diesen Mächten, von all diesen gesellschaftlichen Kräften sieht und durch die Einsicht, wie ich bereits gesagt habe, ein Teil von der Autonomie, von der Souveränität, die man verloren hat, eben wieder zurückgewinnt.
Herr Professor Mario Andreotti, wir sind am Ende von dem Gespräch. Ich will Sie ganz herzlich danken für die verschiedenen Impulse, die ihr gegeben habt, euch für die Sachen, die ich weiterhin werde uns teilen geben. Ich will uns sagen, sie sind nicht leicht. Sie sind, wie gesagt, provokativ in einem gewissen Sinn, aber auch in einem gewissen Sinn nur ein Missverständnis. Es gibt Möglichkeiten, und das will ich doch am Schluss festhalten, ohne absolut zu harmonisieren. Es geht in jedem Fall alle darum, wie wir können bestehen können. Das habe ich ganz genau verstanden. Vergelt's Gott vielmal, dass ihr gekommen seid, Herr Professor. Und ich wünsche euch in ever Arbeit und auf einem Lehrstuhl für neuere deutsche Literatur an der Universität St. Gallen. Alles Gute. Und jetzt so hier vom Studio Rotteus, Radio Rotteus, kommen gut am Uber.
Ich darf noch ganz herzlich danken dafür, dass ich jetzt das vierte Mal bereits als Gastreferent hier ins Wallis kommen.
Und jetzt im Sinn von der musikalischen Harmonie, da ist, glaube ich, Harmonie noch möglich, darf ich wiederum Chopin spielen. Und zwar ist jetzt mal ein Presto, ma non tanto.